Jenny Bock hat ihre Karriere nach einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung und zwei Studienabschlüssen in Großbritannien und Osnabrück in der Automobilindustrie begonnen. Nach 3 Jahren kam dann die Liebe vorbei. Diese hat Jenny über einen beruflichen Zwischenstopp in der Bekleidungsindustrie ins exotische und wunderschöne Costa Rica verschlagen. Hier errichtet und betreut sie gemeinsam mit ihrem Mann Lars Ferienvillen am Meer und kümmert sich mit ganz viel Herzblut um Käufer und Mieter. Aber nicht nur das, sie betreibt auch das Restaurant am Strand der Finca und ist dazu auch noch Mutter von 2 Teenagern. Hört sich nach einer spannenden Geschichte an? Ist es auch. Freut euch auf Jennys Reise im heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories, deinem Podcast rund um das Abenteuer beruflicher Neustart. Ich bin Mona Rüssmann und möchte dir großartige Frauen mit ungewöhnlichen Biografien vorstellen. Schön, dass du heute dabei bist. Lass dich inspirieren von einer ganz besonderen Heldinnenreise. Los geht's. Pura Vida Costa Rica, liebe Jenny. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Dankeschön, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Mona.
Ja, sehr gern. Jenny lebt in der Finca Roma del Mar am Golf von Nicoya auf der pazifischen Seite von Costa Rica. Das ist so ungefähr 3 Stunden von der Hauptstadt San José entfernt, mit Auto und Fähre zu erreichen. Genau. Jenny, du bist heute live aus dem Dschungel zugeschaltet. Ist dir heute früh schon ein Skorpion begegnet?
Ja, wir haben Gott sei Dank recht selten Probleme mit Skorpionen oder anderen bedrohlichen Tieren, obschon wir eigentlich fast täglich das Gebrüll der Brüllaffen genießen dürfen. Also das letzte bedrohliche Tier, das ich heute gesehen habe, war mein pubertierender Sohn. Der wird das jetzt nicht gerne hören wollen, aber so fühlt sich's manchmal an.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist durchaus auch mal sehr bedrohlich. Jenny, wir zwei kennen uns aus der Zeit unserer beruflichen Anfänge in München. Aber unsere Hörer und Hörerinnen kennen dich natürlich nicht. Stell doch bitte euer Projekt bzw. euer Lebenswerk, kann man ja eigentlich schon mittlerweile sagen, einmal kurz vor.
Okay, also jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin seit fast 20 Jahren mit meinem Mann Lars zusammen, das ist ein Deutscher, und dessen großer Traum war immer das Auswandern. Also ursprünglich wollte er immer nach Neuseeland auswandern und schlussendlich wurde es aber Costa Rica. Und dann beim ersten gemeinsamen Urlaub haben wir uns ganz viele Orte und Bereiche von Costa Rica angeschaut und dann wurde es uns auch ganz schnell klar, welcher Bereich uns am besten gefallen hat. Das war die Halbinsel Nicoya und da haben wir dann auch relativ schnell unser Land gekauft. Ja, und am Anfang war ich aber noch nicht so ganz bereit, ganz aus Deutschland auszuwandern. Und wir haben noch beruflich in Deutschland zu tun gehabt, waren auch am Pendeln und nach einer kurzen Zeit war uns aber klar, dass wir beruflich hier nur was erreichen können, wenn wir 100%ig da sind und auch hier leben und uns um alles kümmern. Also da ist ganz viel schief gelaufen am Anfang und dann, wie gesagt, ab 2005 waren wir dann Vollzeit hier in Costa Rica.
Ist ja auch ein großer Schritt, ja.
Und haben dann eben unser Baby angefangen. Jetzt will ich noch weiter ausholen. Also wir haben dann angefangen mit Villas Roma del Mar. Das ist also ein großes Stück Land, 150 Hektar, auf dem wir Villen für Urlauber und auch Vollzeitbewohner dann gebaut haben. Inzwischen ist es fast ein kleines Dorf. Es sind 30 Villen, 6 Doppelhaushälften, ein Restaurant am Strand, ein kleiner Supermarkt und ganz viel drumherum. Mein Mann hat vor kurzem 2 Tennisplätze gebaut. Wir haben natürlich für Mitarbeiter, die von auswärts sind, Unterkünfte gebaut, Werkstätten. Wir haben sogar eine eigene Honigproduktion. Also es ist ganz interessant, was da in den letzten Jahren entstanden ist.
Ja, Wahnsinn. Ja, ihr habt da wirklich Großes auf die Beine gestellt, auch so die Dimensionen zu verstehen. Ich habe, als ich das Wort Finca das erste Mal hörte, dachte ich an so einen Spanienurlaub. Da hat man halt so ein kleines Stück Land mit Haus und Swimmingpool. Aber das ist ja bei euch viel, viel größer und viel, viel mehr möglich als auf so einem kleinen Grundstück. Und dass jetzt da richtig schon ein Ort mit Infrastruktur entstanden ist, das ist schon extrem beeindruckend, was ihr da auf die Beine gestellt habt, Jenny.
Ja, danke schön.
Genau, so jetzt habt ihr da euer kleines Dorf. Wer macht denn was bei euch in Roma del Mar?
Ja, mein Mann Lars ist zuständig für den Bau und für den Verkauf der Villen. Ich bin mehr im Hintergrund tätig, also ich kümmere mich um die Verwaltung der Häuser, weil die meisten Eigentümer natürlich im Ausland leben, und auch um die Vermietung und um das Personal. Also wir haben inzwischen 40 direkte Angestellte. Da ist immer irgendwas zu regeln, zu delegieren und zu organisieren. Und wie gesagt, mein Mann macht den ganzen Bau mit seinen ganzen Mitarbeitern auf der Baustelle, aber kümmert sich halt um den Einkauf und um die Koordinierung etc. etc. Also es ist sehr viele Kleinigkeiten, an die man da immer denken muss, genau.
Das glaube ich.
Aber ich habe auch ein Restaurant direkt am Strand. Das ist so mein eigenes kleines Baby, um das ich mich jetzt noch zusätzlich kümmere seit ein paar Jahren.
Ja, unglaublich, da ist schon echt was los bei euch. Du sagst, 40 direkte Mitarbeiter habt ihr.
Ja,
beschreib mal, was, also ich kann mir vorstellen, ein Bauteam, was den Lars begleitet, kann ich mir vorstellen, aber so eine ganze Anlage braucht ja noch andere Fachkräfte. Wen beschäftigt ihr?
Ja, genau, du musst dir vorstellen, ich brauche schon mal eine Gruppe, die nur putzen, den ganzen Tag putzen. Dann habe ich jemand, der malert den ganzen Tag. Dann habe ich jemand, der kümmert sich um die Bienenstöcke. Dann habe ich einen Schreiner, der für uns Möbel baut oder Möbel repariert. Dann habe ich Nachtwächter. Ich habe Gärtner. Ich habe Personal im Restaurant. Ich habe Leute, die ganz viele Reparaturen für uns machen. Die Häuser sind ja inzwischen auch zum Teil über 10 Jahre alt, da fällt auch immer was an. Also wir haben immer gut zu tun. Und dann also auf der, sagen wir mal, auf der Seite der Organisation. Inzwischen sind wir groß genug, dass ich jemanden habe, der mir hilft mit der Vermietung. Also ich habe einen Rental Manager, wie man so schön sagt. Und ich habe jemanden auch, die mir mit der Buchhaltung hilft. Und mein Mann hat sogar auch inzwischen eine rechte Hand, der ihm mit allen möglichen Dingen hilft beim Bau und bei der Koordinierung und Organisation. Also wir sind ganz schön gewachsen in den letzten Jahren.
Da bin ich froh, dass ihr Unterstützung habt. Das hört sich nicht so an, als könnten das noch zwei alleine stemmen. Also toll, dass ihr das so ein bisschen auf mehreren Schultern verteilen könnt.
Früher war es tatsächlich so eine One-Woman-Show. Wir haben circa vor 13 Jahren mit Vermietungen angefangen. Damals gab es ja noch kein Airbnb oder alles im Internet. Da ging es tatsächlich so, dass mich die Leute angerufen haben oder mir eine E-Mail geschickt haben und gesagt, ach, hast du nicht irgendwie ein Haus zum Vermieten für den und den Zeitraum? Dann habe ich den zurückgeschrieben, dann ging das so hin und her, dann habe ich denen den Vertrag geschickt, dann habe ich das Geld in Empfang genommen, dann habe ich den Check-in und Check-out, Strom abgerechnet etc. Alles, was man so macht. Das habe ich früher alleine gemacht und inzwischen ist es natürlich so groß geworden, dass ich das Gott sei Dank nicht mehr alleine machen muss. Ich habe jetzt Gott sei Dank Unterstützung.
Das ist gut, genau. Jenny, lass uns mal einen Blick auf eure Kunden werfen. Wer sind denn eure Kunden und wo kommen die so her? Du hast eingangs gesagt, die meisten sind im Ausland.
Ja, also inzwischen muss ich sagen, haben wir immer mehr Leute, die auch Vollzeit bei uns wohnen. Das war früher gar nicht so der Fall, aber wir haben tatsächlich jetzt auch durch die Pandemie auch Menschen, die jetzt da Vollzeit leben wollen und auch virtuell natürlich arbeiten können. Das hat sich ja alles geändert. Aber die meisten Eigentümer leben natürlich im Ausland. Die kommen vor allem aus den USA, aus Kanada, aus Deutschland kommen ganz viele, aus der Schweiz, aus Österreich. Wir haben jetzt auch neuerdings Kunden aus Tschechien und aus Chile. Und wir haben natürlich auch kostarikanische Kunden und wir haben auch Kunden aus Indien. Also wirklich ein ganz toller Mix an Nationalitäten, mit denen wir hier zu tun haben.
Ja, Wahnsinn. Einmal rund um den Erdball kann man ja schon fast sagen. Es wäre ja ein tolles Treffen, genau, Wenn alle mal zusammen vor Ort waren. Genau. Jenny, jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zu euren Anfängen zurückgehen. Also der schönste aller Gründe, gut, nämlich die Liebe, hat dich ja sozusagen nach Costa Rica gebracht. Wir können jetzt da so schön drüber sprechen, weil ich ja weiß, dass die Liebe gehalten hat. Du lebst und arbeitest mit deinem Mann Lars und deinen zwei Kindern in Costa Rica. Die Liebe kann ja auch ein Grund für eine große berufliche Veränderung sein. Und ich durfte ja deinen Weg über die letzten Jahre etwas verfolgen. Du hast ja, wie eingangs gesagt, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht und erstmal gar nichts mit Immobilien zu tun gehabt. Sondern ich weiß auch, dass die Immobilien eigentlich gar nicht eure erste Idee waren. Ihr hattet total viele Ideen und seid auch immer relativ schnell in die Umsetzung gegangen. Erzähl doch nochmal so ein bisschen, wie ihr gestartet seid in Costa Rica.
Ja, genau. Also das, am Anfang sind wir einfach ganz viel mit dem Auto nur rumgefahren, haben uns alles Mögliche angeguckt. Wollten auch nicht unbedingt mit irgendwelchen Immobilienmakler in Kontakt kommen. Wir haben wirklich mit den Einheimischen gesprochen, sind auf hunderte von Berge gestiegen. Ich habe immer zum Lars gesagt, also wenn der jetzt keinen schönen Blick hat, dann reiße ich dir den Kopf ab. Naja, das irgendwann, ja, das ist eine Lernkurve. Wir haben uns ganz viel angeschaut, ganz viel überlegt. Am Anfang hatten wir ganz witzige Ideen. Zum Beispiel wollten wir unbedingt am Strand eine Eisdiele machen, weil wir gesehen haben, die guten Eisbecher, die es in Deutschland so gibt, wie es beim Italiener, die kennt man hier so gar nicht. Und dann hatten wir sogar mal die Idee, ein Hotel zu eröffnen zum Abnehmen. Und schlussendlich haben wir sogar ein Stück Land gekauft und haben es mit Teakbäumen bepflanzt. Weil, wie ich dir erzählt habe, am Anfang war ich ja noch nicht so wirklich bereit, Vollzeit hier zu leben. Und dann kam die Idee, ja, was machen wir, dass wir halt irgendwas produzieren und Geld erwirtschaften, ohne dass wir immer da sein müssen. Und da kam ganz schnell die Idee mit dem Teakholz. Also hier die Halbinsel Nicoya, wo wir ansässig sind, ist sehr bekannt für Teakholzproduktion. Das ist also Farmholz. Das ist jetzt nicht wie in Indonesien, wo wirklich uralte, 60 Jahre alte Bäume geschnitten werden, sondern es ist wirklich reines Plantagenholz. Das wird auch alles ordentlich, wie sagt man, das ist also wirklich kein wildes Holz, das dann ausgeholzt wird. Es ist wirklich nur plantagengepflanztes Holz und das geht ganz zum großen Teil nach Indien, weil die Inder, wenn die sich mal ein Haus bauen, dann muss alles im Teakholz sein. Also deswegen, also hier in Costa Rica gibt es ganz viele Teakplantagen.
Und teilweise geht es doch auch in eure Häuser, oder?
Genau, also inzwischen ist es so, dass wir das natürlich auch für uns verwenden, aber damals hatten wir die erste Finca, die wir gekauft haben, hatte 15 Hektar und dann wussten wir ja, dass wir eigentlich hauptsächlich in Deutschland sind und dann haben wir damals in der Regenzeit ein paar tausend Pflänzchen gekauft, die sind so was weiß ich 10, 15 Zentimeter groß und haben uns ein paar Jungs dann die Hand genommen und haben dann Teak gepflanzt, hatten wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber haben es irgendwie geschafft. Und dieses Holz haben wir tatsächlich auch schon geerntet und in Möbel verarbeitet. Also es geht relativ schnell. Also du kannst nach 12 Jahren schon ernten.
Ja, naja, Wahnsinn. Und, okay.
Ja, das waren so die Anfänge. Und dann haben wir auch Noni-Bäume gepflanzt. Das war auch ganz interessant. Das ist Noni, das ist so eine Gesundheitsfrucht. Das haben vielleicht einige Hörer und Hörerinnen schon mal gehört. Das ist also voller Vitamine und Antioxidanten. Und dann haben wir angefangen, Noni-Saft zu produzieren und wollten das auch im großen Rahmen nach Deutschland verkaufen. Ja, und dann kam ja die Sache mit Villas Roma de Mar. Das fing so parallel an. Ursprünglich war die Idee, einfach nur Grundstücke zu verkaufen. Und dann hatten wir uns überlegt, wir machen einfach mal so ein Musterhaus, dann, weil auf der Finca gab es einfach gar nichts. Ne? Das war so wirklich nur ein großes Stück Land, 150 Hektar. Da waren früher, standen da ein paar Kühe rum und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen mal so ein Musterhaus, damit sich unsere Kunden, die dann da hinkommen, auch was vorstellen können. Und dann haben wir, dieses Musterhaus hat ja auch schon ein Freund von uns gekauft, also der hat quasi die Finanzierung für uns übernommen. Und dann hat es für uns eine Baufirma gebaut und dann ja, stand der Rohbau zur Hälfte da. Aber das ganze Geld, was es hätte kosten sollen, war schon verbraucht. Und es wurde irgendwie, ging nicht weiter. Und dann haben wir damals die Baufirma kurzerhand rausgeschmissen und haben die Baustelle übernommen. Also ich muss dazu sagen, Mein Mann konnte kein Wort Spanisch. Ich konnte ein bisschen Spanisch, aber wir hatten beide wirklich keine Ahnung von Bauen, Stellen und also die haben ja auch eine andere Technik hier als in Deutschland, wo alles viel automatisierter ist. Also es wird ganz viel mit Handarbeit noch gemacht. Ist auch sehr robust, weil wir sind ja im Erdbebengebiet. Also es wird alles nach dem Erdbebenstandard von Kalifornien gebaut. Also es ist wahnsinnig sicher mit Beton, Stahl innen. Also das ist sehr aufwendig gebaut, aber das haben wir dann fertig gebracht. Es wurde auch ein wunderschönes Haus und dieses erste Musterhaus hat uns auch geholfen, ganz viele weitere Kunden anzulocken, sagen wir mal so. Die haben aber dann alle gesagt, ja, das Haus gefällt uns voll und wir wollen auch hier in Roma del Mar sein, aber bauen wollen wir ja nicht selber. Das müsst ihr schon selber, müsst ihr für uns machen. Und so kam es das dann, dass wir dann anfingen, für unsere Kunden die Häuser zu bauen. Und also nicht nur das Haus, wir richten es auch ein, da kommen die Klimaanlagen rein, die ganzen Elektrogeräte, die Möbel, die Einbauküche, die Türen, alles. Das sind ja alles dann auch wirklich auf Maß gearbeitete Möbel aus Teakholz, wie gesagt, wie wir schon gesprochen hatten. Ja, und also unser Slogan war dann wirklich, dass die Kunden nur mit der Zahnbürste ankommen mussten und dass wirklich jedes Handtuch, jedes Besteck drin liegt und sie sich um nichts kümmern müssen.
Ja, das ist natürlich der Wahnsinn, gerade wenn man im Ausland ist.
Ja, genau. Und das war natürlich unser Verkaufsargument und wir hatten dann auch wirklich so einen Boom bei uns und haben auch sehr viel verkaufen können, bis dann 2008 die Finanzkrise in den USA kam und das alles ins Stocken geriet. Wir hatten wirklich noch genug Backup, also wir hatten noch genügend Aufträge in der Pipeline, die wir abarbeiten konnten. Und als es dann vorbei war, dann haben wir uns wirklich mit dem Verkauf von Teakholz nach Indien über Wasser gehalten. Das waren ein paar harte Jahre, an denen wir wirklich sehr hart zu kämpfen hatten, aber wir haben es geschafft. Also Auswandern ist kein Zuckerschlecken, ist auch nicht für jedermann die richtige Sache. Es ist halt nicht nur Party in der Hängematte, also es ist auch wirklich ganz viel harte Arbeit und man muss auch finanziell ein bisschen organisiert sein, um das zu schaffen.
Ja, wie gut, dass ihr euch gleich von Anfang an mehrere Standbeine sozusagen gelegt habt oder gesetzt habt, von denen ihr dann zu unterschiedlichen Zeiten profitieren konntet. Das hat sich dann ja für euch sehr positiv ausgezahlt.
Ja, danke. Ja.
Genau, also es ging dann von dem ersten Haus bis zur kleinen Delle in der Finanzkrise irgendwann dann wieder bergauf. Jetzt aber noch mal ganz kurz eine Frage zu dem ganzen Handling. Also du hast es vorhin gesagt, dein Mann konnte kaum Spanisch, als ihr mit dem ersten Haus losgelegt habt, mitten im Dschungel bei permanent über 30 Grad. Ihr musstet euch doch neben dem Spanischlernen ganz neue Skills aneignen. Wie macht man denn sowas, wenn man mittendrin ist? Wie läuft in so einer Situation ein Learning by Doing?
Ja, also der Lars hat damals ganz viel Spanisch gelernt, nur dadurch, dass er mir zugehört hat, auch wenn ich jetzt nicht das perfekte Spanisch hatte, aber er hat halt zugehört und hatte dann auch selber einen Spanischunterricht, hat das ein, zwei Mal mitgemacht und dann war ihm das alles zu dumm und dann hatte er auch nie Angst, mit den Leuten Kontakte zu haben und auch versucht einfach zu kommunizieren, also spätestens mit den Mitarbeitern auf dem Bau kam man da ganz gut rein. Aber es ist natürlich nicht nur die Sprache, es ist jetzt auch so ein Gefühl zu haben, wie man mit den Menschen umgeht, ne? Also die Costa Ricaner sind einfach ein ganz tolles und liebes Volk, aber die kommen halt zum Beispiel mit Kritik überhaupt nicht gut klar oder mit Konflikten. Also wenn dir zum Beispiel dir irgendeine Sache nicht gefällt, also was weiß ich, kann ich dir ein ganz witziges Beispiel sagen.
Oh ja.
Wir hatten einen neuen Fliesenleger und dann hatte der Lars ihn für ein Haus, das er gerade gebaut hat, engagiert. Er hat gesagt, ich probiere es jetzt mal mit dir aus und wenn es uns gefällt, dann machen wir dann weiter. Ne? Und dann hatte der Fliesenleger das Bad gefliest und dann kam Lars vorbei und dann hat er gesagt, ja, und wie gefällt es dir? Und dann hat er gesagt, ja, du, das ist so generell ganz gut, aber hier sind so ein paar Details, wo es ganz, die mir wichtig sind, was weiß ich, hier auf Kante, muss das halt so sein und bla bla bla. So alles okay, aber das sind die Dinge, die mir wichtig sind, die müssen besser sein, das machst du noch nicht. Ja, dann sagt er, nee, du, wenn es dir nicht passt, dann gehe ich. Und dann sagt er, du hast mich doch gefragt, ob es dir passt. Und ja, der ist am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit gekommen. Also das sind so Dinge,
Okay.
da gehen die Deutschen dann anders damit um. Du kannst ja
Ja.
auch konstruktiv mit jemandem streiten. 3 Minuten später lachst du wieder miteinander. Hier ist es schon so, wenn du jemanden kritisierst, musst du es so machen, dass der auf keinen Fall sein Gesicht verliert oder dass du sagst, Mensch, das ist alles wirklich so toll, was du hier so machst, aber da kannst du noch mal ein bisschen dran arbeiten, dass sich das ein bisschen besser ausschaut oder so. Und da klatschen natürlich manchmal unsere deutschen Hintergründe auf das Lateinamerikanische und wir sind ja auch nur menschlich und im Eifer des Gefechts sagt man vielleicht manchmal auch was zu hart, aber wir sind ja jetzt ja, wir sind jetzt 18, 19 Jahre hier, also wir haben das schon verinnerlicht, aber manchmal tut man sich da trotzdem noch mal schwer, klar.
Ja, das glaube ich. Da ist sehr kulturelles Feingefühl gefragt, um die Leute dann auch langfristig zu halten. Und du brauchst ja auch die Mitarbeiter. Und das kann ich mir vorstellen. Das ist so, gehört zu dem Lernpaket dann dazu. Und das ja alles dann schon in der aktiven Phase.
Wir sind ja jetzt auch in einer sehr ländlichen Gegend. Wir haben ja jetzt auch nicht die massenhafte Auswahl an spezialisierten Mitarbeitern. Also ich kann das Beispiel jetzt zum Beispiel an dem Restaurant sagen, wo ich jetzt, das ich jetzt seit 2018 führe bei uns auf dem Strand. Ja, da muss ich auch immer wieder motivierend einreden. Ich mache auch Service-Schulungen mit denen. Also die haben schon viel gelernt, aber da kommen schon immer wieder so Momente, wo ich sehe, ja, da fehlt es einfach und es wird auch nie. Ne? Aber da müsste ich mir Profis wahrscheinlich vom Ausland holen, die das dann übernehmen, um das dann wirklich perfekt zu haben. Ich meine, jetzt hier in San Jose zum Beispiel, in der Hauptstadt, da ist schon nochmal ein ganz anderes Niveau als jetzt bei uns auf dem Land. Also wir sind schon ganz weit gekommen, wir sind ja jetzt auch schon so lange da. Also wir haben ganz viele Mitarbeiter, die schon ewig mit uns zusammen, die für uns arbeiten. Also die haben ganz viel gelernt und da passt es auch. Aber wir sind da auch schon immer hinterher, dass wir denen auch immer mal was erklären und dass die halt auch weiterkommen.
Es hört nicht auf. Aber das macht ja auch den Charme eures lokalen Aufbaus so aus, ne? Dass ihr da auch so ein lokaler
Genau.
Arbeitgeber seid und euch da so etabliert habt. Das finde ich schon toll. Jani, wie ist das dann, wenn man in Costa Rica Land erwirbt? Ist das so einfach möglich? Guckt man da, wo was zum Verkauf steht? Oder wie erwirbt man Land in Costa Rica als Ausländer?
Grundsätzlich hast du als Ausländer die gleichen Möglichkeiten, Land zu erwerben wie als Inländer, was wirklich sensationell ist im Vergleich zu anderen Ländern, weil
Okay.
es gibt ja ganz viele Länder, da ist es nicht so einfach möglich. Dann musst du halt, was weiß ich, irgendwelche Firmen haben und über Strohmänner was kaufen, egal. Ich glaube, in Asien ist es so. In Costa Rica, alles, was eingeschriebenes Land ist, also im Englischen heißt es Titled Land, kannst du als Ausländer ganz normal erwerben. Das wird dann auch im Register eingetragen. Das ist wirklich der Vorteil. Deswegen leben ja auch wahnsinnig viele Ausländer. Natürlich wegen dem schönen Wetter auch, aber es ist einfach relativ einfach, als Ausländer hier was zu kaufen. Das einzige Sonderthema ist die Zona Marítima. Das sind quasi die Grundstücke, die direkt am Strand sind. Das ist so quasi eine Erbpachtzone. Das sind die ersten 200 Meter von der hohen Flut aus. Also da gibt es spezielle Maßnahmen, da ist es nicht so einfach. Da gibt es Sonderthemen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber so grundsätzlich alles andere ist einfach zu kaufen, ja.
Kann man das machen, genau. Und die Finanzierung des Ganzen, also kann ich reinspazieren in so eine lokale Bank und sagen, ich hab da was Schönes gefunden, das würde ich jetzt ganz gerne erwerben und habe mir auch ein ganz tolles Geschäft überlegt. Wie schaut's dann aus?
Also das wäre natürlich ein Traum für uns, wenn unsere Kunden hier einfach eine Finanzierung bei den kostarikanischen Banken bekommen könnten. Also in den ganzen Jahren hat es nur einmal bei einem Kunden geklappt. Also es ist wahnsinnig aufwendig und zeitraubend. Ich würde sagen, fast unmöglich, aber nur fast. Im Normalfall bringen die wenn jemand hier was kaufen möchte, der bringt sein Geld aus dem Ausland mit oder du hast halt Investoren oder einen Partner, aber es ist wirklich sehr schwierig, hier bei der Bank was zu finanzieren. Bei uns war das ja damals auch so. Wir haben ja wirklich das Glück gehabt, wir hatten einen Partner, der uns geholfen hat, damals das Land für Vias Roma de Mar zu kaufen. Wir hätten es sonst nicht schaffen können. Inzwischen haben wir den ausgezahlt und er ist nicht mehr dabei, aber das wäre sonst auch nicht möglich gewesen. Und natürlich, wir haben ja am Anfang auch relativ gut verkauft vor der Krise und das hat uns natürlich geholfen, wiederum weiterzumachen. Und es ist ja so, also wenn du jetzt so ein Projekt entwickelst und davon, ich spreche jetzt nicht nur die Häuser bauen, du musst ja Straßen machen, du musst Strom legen, du musst ein Wassersystem machen, du musst die Topografie bezahlen. Das sind ganz hohe Kosten, von denen wussten wir ja eigentlich gar nichts. Also man geht ja relativ naiv an so eine Sache ran. Wir zumindest, wir dachten ja einfach, ach, wir kaufen das jetzt mal und dann stückeln wir das auf und dann verkaufen wir die Grundstücke und alle sind schön glücklich. Aber es gehört ja ganz viel dazu. Also es reicht ja nicht nur, dass du das Grundstück von dem Ex-Eigentümer kaufst. Es kamen dann wirklich noch ganz viele Dinge auf uns zu, mit denen wir natürlich damals nicht gerechnet hatten. Also es war schon eine Lernkurve, genau.
Das war schon eine ganz schöne Reise über die letzten Jahre, richtig? Jetzt hört sich das durchaus für mich so nach gelandet im Paradies an. Und ihr seid so unglaublich optimistische Menschen, ihr zwei. Ich weiß, dass das auch einfach Teil eurer Philosophie ist und euch auch sicherlich ein Stück weit trägt. Jetzt weiß ich aber, da wir uns ja nun kennen, dass nicht immer alles lustig war. Dass es durchaus auch schwierige und auch gefährliche Situationen gab, die vielleicht für uns ungewöhnlich sind. Janine, nimm uns doch da mal mit.
Ja, so jetzt nochmal zum Anfang deiner Frage. Also das ist sehr wohl so, dass wir hier angekommen sind und wir Costa Rica schon als unser Land bezeichnen, ob schon Deutschland schon natürlich unsere Heimat ist und unsere wir noch familiäre Bindungen dahin haben, auch starke Bindungen dahin. Unsere Tochter wurde auch hier geboren, 2006, Lara, und sie ist eine echte Tica. Also die Costa Ricaner werden hier als Ticos bezeichnet, also männliche Costa Ricaner sind die Ticos und die Mädchen sind die Ticas. Und wenn mich jetzt jemand hier fragt, ja, woher kommst du, wer bist du? Und dann sage ich, ja, ich bin eine Alemana Tropicalizada, also hier eine Dschungeldeutsche, würde ich sagen. Also ich würde mich wahrscheinlich schon schwer tun, wieder in Deutschland zu leben, nach so vielen Jahren. Ja, rückblickend kann ich nur sagen, es gibt durchaus so Situationen, die schon mal ganz schön haarig waren. Also wenn man jetzt an Tiere denkt, weil du warst ja ganz fasziniert von der Tierwelt hier. Ich habe vor ganz vielen Jahren mal bei unserem Strand Krokodile gesehen. Da dachte ich, ich habe irgendwas Tomaten auf den Augen und schaue aus meinem Schlafzimmerfenster und es lagen so 5 Krokodile. Und die hatten sich aber verlaufen, Gott sei Dank. Sie haben sich Gott sei Dank wieder verschwunden. Und das eine oder andere Insekt oder so, also ich bin immer noch kein Spinnenliebhaber, aber die sehe ich Gott sei Dank sehr selten. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt, dass man hierher kommt und relativ naiv ist und keine Ahnung hat. Also das waren wir schon. Also wir hatten auch wirklich Probleme mit Menschen, die nicht nur das Gute von uns wollten, sondern halt wirklich nur das Geld uns abnehmen wollten und da auch kriminelle Machenschaften angewendet haben. Aber zum Glück haben sie es nicht geschafft, uns das Land abzunehmen. Also wir haben schon auch ganz schön hart gekämpft und Gott sei Dank sind wir noch hier. Ja, also vor uns.
Ja, toll.
Ja, will jetzt auch gar nicht so in die Details gehen, aber wenn man jetzt als Ausländer irgendwo auswandert und in ein Land geht und mit einem Sack voll Geld und irgendwas anfangen möchte, man ist schon auch das Opfer von. Man kann auch relativ leicht das Opfer werden, wenn man nicht wirklich vorsichtig ist. Also jetzt, das war jetzt bei uns Gott sei Dank nicht der Fall, aber jetzt nur mal für andere Menschen, vielleicht wollen die das auch machen. Man muss nicht nur misstrauisch sein, aber man muss schon auch seine Hausaufgaben machen. Also es ist nicht immer alles hundertprozentig korrekt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da ist ja oft eine feine Linie zwischen Ausnutzen und einfach Interesse haben. Und das kann man ja manchmal gar nicht auseinanderhalten, gerade wenn man die Sprache noch nicht so richtig perfekt beherrscht. Aber toll, dass ihr es durchgehalten habt. Ihr habt tapfer gekämpft.
Genau, wir hatten auch wirklich die richtigen Menschen an unserer Seite und es waren sehr wohl Costa Ricaner auch, die uns da geholfen haben. Das ist, muss man auch so sagen. Also es gibt ja nicht nur schlechte Menschen.
Jenny, gab es denn für dich mal den Punkt, wo du gesagt hast, ganz ehrlich, das war's jetzt hier. Wir packen unsere Koffer und gehen zurück nach Deutschland nach diesen vielleicht nicht so schönen Erlebnissen, die ihr dann auch mal erlebt habt?
Nein, also ich wollte nie zurück nach Deutschland, um da zu leben, aber es gab schon Momente, wo es mir sehr schwer fiel, so weit weg zu sein. Also insbesondere, als meine Mutter an Krebs erkrankt war und man dann einfach, es ist ja nicht so wie jetzt Mallorca, wo du ein paar Stunden dann da bist, sondern es ist ein sehr weiter Flug. Also das war manchmal nicht so einfach, so weit weg zu sein in gewissen Momenten. Und aber sonst wollte ich immer da sein, nein. Aber jetzt so beruflich hatte ich natürlich auch manchmal so Momente, wo es einem sehr schwer fällt und wo man einfach dann alles anzweifelt. Aber also ich habe es nie, ich habe durchgestanden, ja. Aber ich denke mal, jeder hat
Ja.
mal so Momente im Leben, wo er sagt, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr auf den Job oder ich mache jetzt mal was ganz was anderes. Aber ja. Also was ich mir schon vorstellen könnte, ist mal so den deutschen Sommer wieder zu erleben und da mal für 3, 4 Monate das deutsche Leben zu genießen. Aber wie gesagt, so einen Winter würde ich, glaube ich, nicht mehr durchstehen.
Nee, wenn man jeden Tag 30 Grad gewöhnt ist, ich glaube, dann ist so ein deutscher Winter auch nicht so überaus attraktiv.
Genau.
Jenny, noch eine persönliche Frage. Dein Mann Lars und du, ihr betreibt euer Familienunternehmen und eure Familie. Das heißt, ihr seid immer zusammen und könnt natürlich nicht so einfach Berufliches von Privatem abgrenzen. Das funktioniert super bei euch. Wie ist das? Gibt es da ein Erfolgsgeheimnis, das Business am Laufen zu halten und die Beziehung am Leben? Ihr habt ja nun auch nicht mal irgendwie so die nächste Kneipe ums Eck, wo sich dann einer mal zurückziehen kann. Ihr seid ja praktisch immer zusammen. Was ist da euer Erfolgsgeheimnis?
Ja, genau. Wir sind ja demnächst 20 Jahre zusammen. Ich kann es selber nicht glauben. Und seit 2008 verheiratet. Ich sage immer, das sind gefühlte 50 Jahre, weil wir ja wirklich Tag und Nacht zusammen arbeiten und leben. Aber wir lachen da beide darüber. Klar, es ist schon so die Gefahr, dass wenn man beruflich auch so zusammenhängt, dass man, dass dieses Geschäftliche alles so durchdringt, ne? Also alle Facetten unseres Lebens, unserer Familie, auch unsere Beziehung. Und es ist natürlich nicht einfach, dann auch wirklich die zweisamen Momente zu genießen, ohne dass dieses Thema Roma de Mar das überschattet. Aber ich denke mal, wir haben das ganz gut hingekriegt, dadurch, dass wir auch sehr tolerant sind und jedem auch mal so sein lassen, wie er möchte. Und irgendwie passt das einfach super, ja. Aber ja, alles gut. Es ist aber wirklich nicht einfach, das dann immer so rauszuhalten. Das ist wahr, ja.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Da hast du natürlich in Deutschland oder in einem anderen Land oder in einem urbanen Lebensumfeld noch mal andere Möglichkeiten. Aber auch da habt ihr euren Weg gefunden und das ist ein tolles Erfolgsgeheimnis,
Ja.
was ihr da teilt. Genau. Jenny, ich hatte ja schon das Glück, ich durfte euch schon zweimal besuchen. Es ist wirklich wunderschön bei euch. Wunderschöne Häuser, das Meer, der Dschungel. Es hat mir super gut gefallen. Aber ich möchte ein Gefühl teilen mit dir. Als ich bei euch war, habe ich mich tatsächlich sehr demütig gefühlt und hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich in der Natur und bei den Tieren zu Gast bin. Und ich muss mich arrangieren und nicht umgekehrt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir waren einmal im August da, da war ein Teil der Regenzeit, es hat unfassbar gewittert, es gab unglaubliche Wolkenbrüche. Das ist ja dann immer nicht lang, es scheint ja sofort wieder die Sonne. Aber in diesen Wolkenbrüchen sind natürlich alle möglichen Dschungeltiere dann irgendwie rausgekommen. Gar nicht schlimm, aber die waren halt einmal da. Da war auch nichts aggressiv oder so. Aber da hatte ich so das Gefühl, okay, ich bin hier
Ja, das
Gast.
stimmt.
Ich muss jetzt einfach mich entsprechend verhalten und Ja, dann wird auch wahrscheinlich nichts passieren. Ich weiß, dass ihr da einen sehr großen Fokus auf die Nachhaltigkeit legt und einfach auf das Koexistieren zwischen Mensch und Tier. Erzähl uns doch da mal ein bisschen was davon.
Ja, also da hast du recht. Wir sind hier wirklich nur zu Gast. Ich kann dir da auch ein ganz gutes Beispiel dazu geben. Und zwar gibt es in Costa Rica Wanderameisen. Also das sind relativ große Ameisen, die wandern quasi durchs Gelände. Vor allem in der Regenzeit kommen die dann. Also sprich, die kommen dann an dein Haus vorbei oder wollen es vielleicht auch mal durchqueren. Es rennen dann auch alle anderen kleinen Ameisen und Tiere von denen davon, weil die nehmen alles mit. Die putzen quasi dein Haus durch. Und wenn du sowas natürlich nicht kennst, dann bist du natürlich im Schock erstmal. Wir sagen immer unseren Kunden am besten, ihr macht einfach mal die Tür zu und geht ein Bier trinken. Und wenn ihr dann in 2 Stunden zurück seid, sind die auch wieder weg. Weil wir ungern natürlich die mit Gift kaputt sprühen. Aber das ist natürlich schon eine Sache, da kannst du auch gar nicht dagegen anstinken. Du kannst mit einem Spray die umleiten, dass sie quasi nicht durchs Haus durchgehen, sondern an deinem Haus vorbeigehen. Aber im Grunde genommen, da sieht man es ganz krass, dass das wirklich, dass wir da wirklich in ihrem Habitat sind und nicht umgekehrt, ne? Oder jetzt habe ich vor kurzem, wir haben ja bei uns auch Iguanas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an Iguanas. Das sind wie so Eidechsen, die auf dem Baum
liegen. Ich habe, glaube ich, keinen gesehen, aber ich habe eine Vorstellung davon, was das ist, ja.
Also Iguanas, die gibt es in allen Farben. Bei uns sind die hauptsächlich grün, sind auch zum Teil relativ groß. Und die lieben das, auf dem Dach oder unter den Dachziegeln zu wohnen. Und die klettern also die Bäume hoch. Und letztens ist wirklich was ganz Witziges passiert. Da ist ein Iguana quasi vom Baum gefallen und bei einem unserer Häuser in die Gästetoilette gefallen. Und jetzt geht meine Freundin rein in das Haus, geht in die Toilette rein und dann sitzt dieses Iguana bei ihr auf dem Klo. Und dann haben die das so wirklich lange versucht, irgendwie das rauszuscheuchen. Und schlussendlich ist der auch wieder rausgeklettert. Also der hat gar nichts gemacht, der hat nur geguckt, war wahrscheinlich selber erschrocken. Aber so witzig, ne? Also das ist total nett. Und dann haben wir natürlich ganz viele Affen, die man zum Teil auch wirklich von der Terrasse aus sehen kann. Das sind hauptsächlich Brüllaffen. Wir haben auch die Kapuzineräffchen bei uns in der Gegend. Die haben ja dieses weiße Gesicht. Also es ist wirklich faszinierend, auch nach so vielen Jahren da Anteil an dieser Tierwelt haben zu dürfen. Und also ich habe jetzt wirklich keine schlimmen Situationen erlebt, bis auf dieser Schreck mit den Krokodilen am Strand. Und das war einmal. Aber es ist eigentlich eher faszinierend, wenn man sowas außerhalb eines Zoos mal sehen darf.
Ich habe mich nicht bedroht gefühlt bei euch. Es war total ungewohnt. Aber als ich dann verstanden habe, dass ich mich einfach nur zurückhalte, weil ich eben Gast bin, war das auch alles überhaupt gar kein Problem mehr.
Ich denke mal, für uns ist es ja eher so, dass es halt einfach ungewohnt ist, diese Tiere einfach zu sehen, ne? Weil so ein Adler siehst du normal im Zoo und plötzlich hängt er bei dir am Baum. Das ist natürlich faszinierend. Ja, also jetzt nochmal zurück zur Nachhaltigkeit. Es ist uns natürlich sehr wichtig, dass wir hier mit der Natur koexistieren dürfen in Roma de Mar. Und wir haben zum Beispiel auch unser eigenes Brunnenwasser. Also von dem her, also es liegt in unserem Sinne, dass wir halt nicht alles hier sprühen und vergiften, sondern wir trinken ja unser eigenes Wasser, ja. Und jetzt neuerdings haben wir auch jemanden, der bei uns Biogemüse anbaut. Also wir können jetzt unser eigenes Gemüse von Roma de Mar zum Mittagessen haben. Das ist also ein Kunde, der da jetzt ein Riesengewächshaus hat und sich jetzt um das Biogemüse von uns kümmert und der da ein Projekt gestartet hat. Das ist natürlich ganz toll. Und was auch noch eine Herzensangelegenheit ist, wir haben unsere eigenen Bienenstöcke. Also wir haben unseren eigenen Dschungelhonig und der ist also 100% Bio. Und schmeckt auch wirklich ganz sensationell nach Costa Rica. Also es ist so ein ganz dunkler Honig. Den hast du vielleicht auch probiert, als du da warst.
Ja, habe ich. Den gab es schon, als ich da war. Ja, das ist wirklich klasse, genau. Ja, also man hört das Herzblut, wenn man mit dir spricht. Jani, du bist ja in der Tat keine klassische Vermieterin oder Hausverwalterin. Ich weiß, bei dir steht die Tür immer offen und ein großer Teil deiner Gäste sitzt bei dir abends beim Barbecue. Ist das auch immer noch Teil eurer Kundenstrategie?
Ja klar, wir kümmern uns ganz intensiv um unsere Kunden und helfen denen wirklich, also denen verkaufen wir jetzt nicht einfach nur ein Haus, denen helfen wir mit ganz vielen Dingen, was weiß ich, zum Beispiel Kontoeröffnung oder Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung oder wenn sie irgendwie einen medizinischen Notfall haben oder ein Auto kaufen wollen. Also wirklich so ganz klar, viele Details, die wirklich so über normalen Service hinweggehen, würde ich jetzt mal sagen. Und klar, früher habe ich morgens, mittags, abends für meine Kunden gekocht, aber jetzt bin ich natürlich in der gut, schönen Situation, ein Restaurant zu haben und jetzt dürfen meine Kaufinteressenten sich im Restaurant verwöhnen lassen. Und nicht, aber ich koche natürlich immer noch gerne für meine Freunde und Kunden, das ist klar. Ja, also das kann man schon so sagen. Das ist jetzt schon eher so der persönliche Kontakt bei uns.
Da macht's aus, ja, genau. Jani, wie ist es euch in der Corona-Zeit denn ergangen? Wie haben eure Kunden die Zeit erlebt und hast du jetzt mehr Gäste, weniger Gäste? Ist es gleich geblieben? Wie hat sich das jetzt so über die letzten 2 Jahre gemacht?
Also es war ja so, die Pandemie ging bei uns mitten in der Hochsaison los, Anfang März. Und von jetzt auf gleich waren alle internationalen Gäste weg. Also das war wirklich Wahnsinn. Also die sind wirklich mit den letzten Fliegern noch abgehauen und es kam aber allerdings auch Langzeitgäste, die quasi zum Lockdown, kurz vorm Lockdown noch nach Costa Rica geflüchtet sind, also wenn man es so nennen darf, und die bei uns sich eingemietet haben, weil wir ein sehr gutes Internet haben und quasi von da aus auch virtuell arbeiten konnten. Und wir haben dann irgendwie nach ein paar Wochen, als sich das so hinzog, angefangen, sehr attraktive Angebote auszuschreiben für die Vermietungen der Häuser. Und so kamen halt auch wirklich ganz viele Einheimische zu uns und haben die Häuser gemietet. Zum Teil sogar auch Langzeit, um da wirklich in ihrer Burbuja, nennen die das, also in ihrer Familienbubble, bei uns quasi fernab von der Großstadt und von Corona, sich da von allen anderen fernzuhalten und da einfach virtuell Schulunterricht und Arbeit zu machen. Und das lief super. Also wir hatten plötzlich einen wahnsinnigen Run mit unseren kostarikanischen Mietern. Und das war natürlich optimal, weil die Hotels waren alle geschlossen und die Häuser bei uns, sie haben natürlich alle ihren eigenen Pool. Die sind vollkommen autark und so konnten die quasi ihre Wochenenden oder Urlaube bei uns verbringen. Und ich muss sagen, also trotz Corona oder gerade eben wegen Corona hatten wir wirklich eine ganz gute Zeit. Also wir haben sehr gut vermietet und hatten dadurch auch neue Kaufinteressenten bekommen, muss ich jetzt auch sagen, ja.
Hat sich ein ganz neues Klientel erschlossen nochmal. Ja, schön. Sehr gut zu hören, dass es da auch mal was Positives gab aus dieser ganzen Situation, die ja immer noch nicht ganz vorbei ist.
Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also was auch wirklich toll ist, ich muss jetzt noch ganz kurz dazu sagen, also wir konnten zum Glück wirklich durchweg bis auf 1 oder 2 Wochen alle unsere Mitarbeiter durchweg voll weiter beschäftigen. Also wir haben ja hier nicht so diese Kurzarbeitergelder und staatlichen Hilfen. Das ist alles etwas anders als in Deutschland. Also Gott, und die sind natürlich alle abhängig von ihrem Einkommen und bis auf ganz kleine Ausfälle konnten wir wirklich unsere Mitarbeiter voll durchziehen, sagen wir mal so.
Ja. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Es wird eine Zeit nach Corona geben, da brauchst du sie wieder alle, ne? Sehr gut. Genau, ja. Es gibt keine Stagnation bei euch, das weiß ich. Es geht immer weiter, es gibt immer neue Ideen. Wie schaut's denn aus? Was sind denn eure neuen Pläne?
Ja, wir sind also super happy. Wir haben gerade eine neue Ära gestartet mit einem Geschäftspartner, Roma del Mar 2. Also das ist quasi so ähnlich wie Roma del Mar 1. Im Anschluss dessen gibt es noch mehr Land mit ganz tollen Grundstücken und noch tolleren Blicken. Und wir können also nochmal weiter loslegen und es wird uns nicht langweilig werden. Also wir sind super glücklich, dass es weitergeht und nicht stagniert.
Ja, toll. Das sind ja Wahnsinnsneuigkeiten. Also, es gibt tatsächlich noch mal ein weiteres Roma del Mar. Ja, da bin ich selber auch sehr neugierig zu hören und zu sehen, wie es bei dir weitergeht, Jani. Also vielen Dank für deine Geschichte. Das macht wahnsinnig Spaß, dir zuzuhören und ja, da so ein bisschen teilhaben zu können und dich ein bisschen begleiten zu können auf dem Weg. Es ist eine Wahnsinnsstory. Also ich wünsche dir und natürlich auch deinem Mann und deinen Kindern ganz viel Freude bei der Umsetzung eurer weiteren Pläne und freue mich auf weitere spannende Geschichten aus Roma del Mar.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Einladung. Das war wirklich super interessant. Ich hoffe, deinen Hörerinnen und Hörern hat es gefallen und bin schon gespannt auf die weiteren Stories.
Ja, ich hoffe, du konntest sie inspirieren, Jani.
Ich hoffe auch. Vielen Dank.
Ich danke dir, liebe Jani. Wenn du noch mehr über Jani und ihr Werk in Costa Rica erfahren möchtest oder dich in die Sonne träumen magst, dann schau gerne in meine Shownotes. Da verlinke ich dir sämtliche Informationen über Jani und das Projekt Roma del Mar. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere die Work-Life-Stories sehr gern und folge mir auf Instagram, wo ich dich über neue Folgen mit weiteren inspirierenden Geschichten auf dem Laufenden halte. Bis bald, bis dahin, bleib gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.